gerne welche. Und. Und es ist das, wenn wir ehrlich sind und hingucken, wir leben eben in keiner heilen Welt. Wir leben in einer zutiefst zerbrochenen und geschädigten Welt. Manchmal geht es uns gut und wir sehen das nicht so und nehmen es gar nicht so wahr, aber manchmal leben wir es ganz hart. Und mitten in diese Welt hinein schickt Gott seinen Sohn. Manchmal scheint das Weihnachtsfest ja so ein bisschen wie so eine Hollywood-Darstellung. Heidewelt, Ochs und Esel, Tiere, ein Baby, ein glückliches Paar, Leute, die kommen und anbeten, der Engelschor. Hey, lass uns noch mal die Zuckerkanne nehmen und richtig drüber gießen. Mm. Ja, es ist eine bewegende und zu Herzen gehende Geschichte. Aber so leicht bleiben wir auf dieser äußeren Schale hängen, auch weil wir die Geschichte schon so gut kennen, seit Kindertagen immer wieder gehört und inhaliert haben. Nichts an der Weihnachtsgeschichte ist Zufall und viele Details sind überhaupt gar nicht süß. Wir nehmen es nur nicht mehr wahr. So oft werden in der Bibel in Geschichten ganz grundlegende Wahrheiten und Erkenntnisse transportiert. Es spiegeln sich darin tiefere, grundlegende Dinge. Und so wollen wir uns heute die Weihnachtsgeschichte noch einmal genau angucken. Ich versuche das etwas anschaulich zu machen hier, um so ein Bild entstehen zu lassen. Das erste habe ich eben schon getan. Na, wir können noch ein bisschen schärfer werden. Ah. Könnt ihr alle was sehen? Ja. Also der erste Punkt ist schon einmal, die Geschichte spielt an einem konkreten Ort. Wir wissen natürlich, es geschah in Bethlehem, aber so genau nehmen wir es dann doch wieder nicht. Es erfüllt sich direkt eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Micha. Es passiert nämlich in Bethlehem. So war es angekündigt vor langer Zeit. Und ganz nebenbei wird so deutlich Altes und Neues gehört. Altes und Neues gehört zusammen. Gottes Plan stand schon lange fest. Das hat er sich nicht ausgedacht in einer Nacht, um zu sagen, ach, jetzt läuft es immer so schief, ich muss was tun. Das war schon lange, von langer Hand geplant. Zugleich ist Bethlehem auch das kein Zufall. Die Stadt des Königs David, der König, der am ähnlichsten war dem kommenden Messias. Wie so ein Schatten, der vorausgefallen ist in die Zukunft. Und so wird für alle deutlich, Jesus ist der verheißene, versprochene, erhoffte Retter und Messias. Und zusätzlich heißt Bethlehem übersetzt, Beth heißt Haus und Lehem heißt Brot. Also es heißt Haus des Brotes oder Brothaus. Nicht zufällig kommt der Retter dort zur Welt, im Brothaus. Und endlich gibt es auch Brot im Haus. Nämlich das Brot des Lebens. Jesus stillt unseren Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und in Bethlehem? Steht der Stall. Ein deutliches Symbol. Ich weiß nicht, wer von euch im Stall geboren ist. In der älteren Generation kann das vorkommen, auf der Flucht vor den Russen. Im Stall geboren oder sonst irgendwo geboren. Wer weiß? Jesus kommt nicht in einem Palast an. Er schlägt nicht die Augen auf und hat einen goldenen Löffel im Mund stecken. Sondern er wird einer von uns. Macht und Reichtum bedeuten ihm nichts. Also dir vielleicht, aber ihm nicht. Macht und Reichtum bedeuten ihm nichts. Christus verzichtet auf alles, auf viel Besseres als Macht und Reichtum auf dieser Welt und auf alles Äußerliche. Und von Anfang an wird hier klar, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er braucht keinen Palast, keine Wachen, kein Prunk, kein Glanz und Gloria. Einer von uns, einer wie wir, einer, der unten ankommt. Und er kommt als Baby. Also er kommt nicht nur ohne irdischen Macht und Einfluss, das wäre ohnehin schon nur ein schwacher Abglanz seiner himmlischen Wirklichkeit und Herrlichkeit. Er, dem alle Engelsheere dienen, verlässt freiwillig die Herrlichkeit des Himmels, legt alle Macht ab und Jesus macht sich klein. Er erniedrigt sich und beugt sich, bis er auf unsere Ebene runterkommt. Und dann wird er nicht nur ein Mensch, sondern sogar ein Baby. Ein hilfloses, kleines Baby. Füttern, schreien, wickeln. Schlafen, wenn es gut geht. Ein Baby. Er macht sich so klein. Und wisst ihr, das macht kein anderer Gott. Das genaue Gegenteil. Gott ist groß und mächtig, hat Einfluss. Er macht sich klein. Die Liebe treibt ihn vom Himmel auf die Erde. Und er weiß auch von allem Anfang an, Freunde, das wird keine Vergnügungsreise. Dieser Weg auf die Erde ist ein Martyrium, ein Leidensweg. Wie gesagt, die Schrift malt uns ein ganzes Panorama vor Augen. Ja, Babys schreien auch. Das sind Maria und Josef. Veränderung, Bewegung passiert in Gottes Reich oft nicht einfach so. Nicht wie ein Blitz vom Himmel, sondern Gott liebt es, mit ganz konkreten Menschen zusammenzuarbeiten und Geschichte zu schreiben. Ständig durchstreift der Heilige Geist die Lande auf der Suche nach Menschen, die so ein Vertrauen und so einen Gehorsam an den Tag legen wie Maria und Josef. Die Maria, die sagt, ich habe es letzte Woche gehört, mir soll das passieren, wie du gesagt hast, ich bin die Magd, die Dienerin des Herrn, ohne Wenn und Aber. Bist du so bereit, wenn der Herr ruft und fragt, wen soll ich senden, wer will gehen? Bist dann der streckt und sagt, Herr, hier bin ich, bitte, ich will. Oder gehörst du doch eher zu der Fraktion, die feste auf ihren Händen sitzen und sagen, na, wer will denn gehen? Da drüben ist doch einer, der ist gut geeignet. Der ist berufen dafür, begabt. Gott wartet auf unsere Antwort. Herr, hier bin ich, nimm mich, gebrauche mich. In der Weihnachtsgeschichte wird deutlich, was passieren kann, wenn Menschen bereit sind, Gott ganz zu vertrauen, sich ganz als Gefäße hinzuhalten. Und denkt nicht, dass das einfach war für die beiden jungen Leute. Maria war vermutlich nicht älter als 16 Jahre. Josef vielleicht ein bisschen älter, 2-3 Jahre. Und natürlich sind die nicht auf Verständnis gestoßen in ihrer Umgebung. Die sind durch die Sache, dass sie die Mutter und der Vater des Messias werden, die sind dadurch nicht reich geworden, die sind dadurch nicht anerkannt worden und berühmt geworden. Es war unbequem, es war gefährlich. Schwanger mit dem Baby von Nazareth nach Bethlehem reisen, dabei hätte die Mutter locker sterben können. Zumal in der damaligen Zeit. Hinterher müssen beide fliehen vor den Schergen des Herodes nach Ägypten. Hilfe! Und noch dazu ist ja Elternschaft ein langwieriger Prozess. Man legt sich für viele Jahre fest, das ist ja kein Kurzzeit-Missionseinsatz. Herr, 3 Wochen bin ich dabei und dann ist wieder Tuck für die nächsten 10 Jahre. Für Maria und Josef heißt es, Jesus ist es wert, dass sie alles geben und einsetzen. Ihr ganzes Leben mit Haut und Haaren, jeden Preis zahlen. Es ist der Schatz im Acker, den sie finden und für sich selbst alles andere hinlegen und aufgeben. Weihnachten heißt Jesus first. Jesus ist genug. Jesus ist mein Ein und Alles. Unsere Vorstellung von Weihnachten gleicht, wie gesagt, mehr so einer schnulzigen Hollywood-Verfilmung. Ist oft dem ähnlicher als dem Original. Weitere Dimensionen und Personen sind beteiligt. Die Hirten. Unser Blick fällt auf die Hirten, eine wichtige Ingredienz bei jeder Krippenszene. Schafe und Hirten. Aber damals waren die Leute gar nicht gut gelitten. Du liebes bisschen, wer wollte was mit Hirten zu tun haben? Wisst ihr, die waren arm, die waren ungebildet, die waren ungewaschen. Die arbeiteten ständig draußen. Man hat bei den Hirten immer auch kriminelle Energie vermutet. Das waren raue Männer. Wir würden heute von prekären Verhältnissen am sozialen Rand sprechen. Anschaulich wird das deutlich, was hier passiert. 1. Korinther 1, Vers 28. Das, was gering ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Die Ersten, die kommen, die Ersten, die angesprochen werden, die Ersten, die anbeten. Ganz einfache Leute, die sich rufen lassen. Jesus schert sich nicht um deine soziale Stellung, nicht um deine Armut und nicht um deinen Reichtum. Ist ihm egal. Er sieht bei jedem das Herz an, auch heute. Und dazu kommt, die Hirten waren vermutlich keine religiösen Typen. Das waren keine Leute, die an jeder Ecke Ausschau nach dem Messias gehalten haben. Sie machen eine echte, übernatürliche Erfahrung mit den Engeln. Und das führt sie zum Christuskind in den Stall. Jetzt sind wir bei den Engeln angelangt. Engel, übernatürliche Geistwesen, geschaffen von Gott wie wir, aber in der unsichtbaren himmlischen Welt zu Hause. Immer wieder sind sie schon im Alten Testament als Boten Gottes unterwegs, setzen seinen Willen um und durch. Und hier erleben wir eine ganz neue Dimension. Der Himmel ist offen. Und mit Himmel ist nicht nur das gemeint, was man sehen kann, sondern die unsichtbare Welt öffnet sich einen Spalt. Da ist ein Riss in dieser harten Grenze, die es vorher gab. Die Engel feiern und loben. Und seitdem ist die Tür geöffnet. Und nicht wieder verschlossen worden. Die unsichtbare Welt ragt hinein in unsere Welt. Der ganze Himmel lobt Jesus über diese Rettungstat, dass er bereit ist, den Himmel zu verlassen und ein Mensch zu werden. Und die Engel rufen, fürchtet euch nicht, gute Nachricht, große Freude, der Messias, der Retter ist da. Und wisst ihr, das, was die Engel sagen, das ist der Grundton, der das ganze Weihnachtsfest durchzieht. Der Grundton der Freude. Der Retter ist da. Alles ändert sich. Bis heute durchzieht dieser Grundton der Freude, dass wir so irrsinnig reich beschenkt sind, das Fest. Und das ist ganz verrückt. Friede und Freude, selbst die, die ganz säkular sind, spüren etwas davon. Von dem besonderen Moment. Und Frieden und Freude an Weihnachten. Ein neues Staunen über Jesus. Jesus ist da. Jesus, freu dich doch an Jesus. Er ist das Geschenk der Geschenke, das Supergeschenk. Dieses, wenn es manchmal doch diese Lotteriesachen gibt und manchmal in manchen Ländern gibt es doch das, wo sich das dann ewig aufstaut und du kannst auf einen Schlag, was weiß ich, 100 Millionen Dollar gewinnen. Jesus ist dieses super Geschenk und das auch noch in Potenz. Es gibt nichts Besseres. Die Engel geben den Hirten geistliche Starthilfe, um den Messias zu finden und ihn anzubeten. Ein ganz guter Hinweis hier für uns. Übernatürliches ist kein Selbstzweck. Nicht das gute Gefühl, das es mir gibt. Nicht diesen spirituellen Kick. Ich habe die Gänsehaut bekommen. Es ist immer als Starthilfe gedacht, dem Ziel in die Begegnung mit dem lebendigen Gott weiter hineinzukommen. Dafür ist es da. Es ist kein Selbstzweck. Zum Danken, zum Loben, zum Anbeten soll es uns bringen. Eine zweite Gruppe bekommt übernatürliche Starthilfe, um den neugeborenen König zu finden. Auch ihnen begegnet ein besonderes Licht. Allerdings sind es hier nicht die Engel, sondern ein Stern. Jedem das, was er braucht und verstehen kann. Denn diese weisen Männer aus dem Osten, sie beobachten die Gestirne. Das ist ihr Job, die Sterne zu beobachten und zu deuten. In ihrer Sprache und Welt spricht er sie übernatürlich an. Und ich vermute mal, diesen neuen Stern, den werden nicht nur diese drei gesehen haben. Denn im ganzen Nahen Osten war es üblich, intensiv die Sterne zu beobachten. In Ägypten, in Babylonien, in Persien. Und die waren ziemlich gut drin. Was die damals alles schon berechnen konnten, also ich könnte es nicht. Dass die genau wussten, wie die Gestirne verlaufen und sonst was. Und vermutlich haben viele diesen neuen Stern beobachtet. Aber nur drei lassen sich ansprechen und sind bereit, sich aufzumachen. Gott streut seine Saat reichlich aus. Aber eine übernatürliche Begegnung reicht meistens nicht. Lasst euch das gut auf der Zunge zergehen. Wir denken das oft, wenn derjenige nur das und das erleben könnte. Eine übernatürliche Begegnung reicht meistens nicht, um dauerhaft in Kontakt mit Gott zu kommen. Es muss immer die Haltung unseres Herzens dazukommen. Ich muss mich bewegen lassen, ansonsten staune ich und vorbei ist es. Ich gehe zur Tagesordnung über. Und so schön wird hier direkt auch der Irrtum widerlegt, Gott hätte nur das erwählt, was gering ist in der Welt. Nö. Er hat das auch erwählt. Aber auch diese weisen Männer, wohlhabenden Leute, auch für die Gebildeten und Wohlhabenden, kommt der Heiland der Welt. Die Weisen nutzen ihre ganzen Ressourcen, ihr Wissen, ihre finanziellen Möglichkeiten, um nach Bethlehem zu reisen, um den König der Könige anzubeten. Wofür setzt du deine Ressourcen ein? Deine Bildung, deinen Wohlstand? Was machst du damit? Ja, die Weisen finanzieren nicht nur ihre Pilgerreise, war schon teuer und gefährlich genug, sondern aus eigener Tasche bringen sie dem Messias kostbare Geschenke mit. Wir wissen das, Weihrauch, Gold, Myrrhe, das hat alles viel Geld gekostet. Also das wäre vielleicht so, als würdest du heute sagen, hey, ich schenke dir meinen neuen Mittelklassewagen. Ups. Sie geben von ihren Gaben weiter. Behalten nicht alles für sich. Das, was Gott ihnen anvertraut hat, das setzen sie ein. Vermutlich, steht in der Bibel nicht drin, ich spekuliere jetzt hier, finanzieren sie mit ihrem Wohlstand, mit ihren kostbaren Geschenken, ohne dass sie es wissen, die Flucht nach Ägypten und den Aufenthalt dort. Irgendwo müssen sie ja gelebt haben, Maria und Josef mit dem Kind. Natürlich kann Gott jederzeit übernatürlich eingreifen. Aber er liebt es, seinen Segen durch die Hände von Menschen fließen zu lassen, mit uns zusammenzuarbeiten. Er liebt es, seinen Segen durch die Brieftaschen von anderen Leuten fließen zu lassen. Der Stern leitet die Weisen, sie dürfen den Messias sehen und gleichzeitig werden sie für Maria und Josef zum Segen. Der Stern, er leitet die Weisen, verharrt über dem Stall, ein sichtbares Zeichen für die unsichtbare Wahrheit, dass Jesus, das Licht der Welt, in die Welt hineingekommen ist. Johannes 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Oder Offenbarung 22, Vers 16, ich bin der helle Morgenstern. Jesus kommt und sein Licht leuchtet. Kommt hinein in eine dunkle Welt. Erst an einem sehr konkreten Ort in Bethlehem, dann in Israel, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Und dazu gehört auch Heidelberg, Deutschland. Amen. Der helle Morgenstern Jesus ist aufgegangen und leuchtet. Auf den entferntesten Inseln und über dir, über deiner Wohnung, über deinem Haus. Der Morgenstern leuchtet. Und alle, die den Stall betreten, um Jesus anzubeten, treten automatisch hinein in dieses Licht. Automatisch hinein ins Licht. Wir haben vorhin im Glaubensbekenntnis das bekannt, Licht vom Licht. Jesus ist das wahre Licht und wer hineintritt, der wird auch hell. In dem wird es hell, er selbst wird hell, er fängt an zu leuchten und zu strahlen. Und das Neue Testament sagt dann, wir sind Kinder des Lichts, befreit aus der Finsternis. Und wir sollen Lichtträger sein, denn der Heilige Geist lebt in uns und scheint aus uns heraus. Zum Schluss. Das sind wir. Ich möchte uns ins Bild hineinfügen, auch wenn wir damals noch gar nicht dabei waren. In der ersten Heiligen Nacht, aber in diesem Jahr, morgen bei der Heiligen Nacht, sind wir dabei. Weihnachten hat einen Zweck: in den Stall zu gehen, Jesus zu begegnen und den König der Könige anzubeten. Und alles soll diesem Zweck dienen. Wenn wir jemanden beschenken, beschenken wir ihn, weil wir beschenkt sind. Denk doch dran, wenn du morgen ein Geschenk weitergibst, zu sagen, danke Jesus, dass ich beschenkt bin, deswegen schenke ich was. Und wenn du ein Geschenk bekommst, dann denk doch dran, sagen, oh, das erinnert mich an das super Geschenk, Jesus ist gekommen. Alles soll diesem einen Zweck dienen. Denn dann wird es Weihnachten. Egal wie es dir geht, egal wie es draußen aussieht. Ihr könnt das jetzt mitmachen, aber ihr müsst es nicht. Ich möchte es noch einmal anschaulich machen, dass jeder wirklich versteht und mitnimmt. Wenn es jemand, der krank ist, und also nur wenn ihr Mut habt, dann kommt vor. Vielleicht finden wir einen Kranken oder jemanden, der geschieden ist oder verwitwet ist. Oder seinen Job gerade verloren hat oder nicht weiß, ob das sicher ist. Oder alleine ist oder sonst eine Not hat. Wenn ein paar von euch vorkommen, wird das sehr deutlich werden. Ich lade euch jetzt ein, falls ihr Mut habt und das tun könnt. Wunderbar. Da das alles Frauen sind, brauche ich jetzt mal zwei große Männer. Ihr müsst keine Not haben. Ich brauche zwei große Männer. Ihr müsst dann ganz zusammenrücken hier, dass alle in einer Reihe stehen. Ich brauche zwei große Männer. Gut, du auf der einen Seite, Dieter. Könntest du mal ranrücken da. Wunderbar. Könnt ihr euch so hinstellen, die Arme ausstrecken, als würdet ihr eine Klammer bilden um die drüber. Also einfach mal so wie so halbrund, wie so eine Klammer. Ihr müsst in der Mitte nichts machen. Und wisst ihr, was passiert ist? Stellt euch all die Not der Welt vor. Alles, was diese Frauen jetzt hier konkret, was ihnen fehlt und notwendig ist und auch von uns allen anderen und von der ganzen Welt. Und Jesus kommt und macht eine große Klammer darum und ändert das Vorzeichen. Und sagt, Hey, egal welche Not da ist, egal wie schlimm es ist. Das ist nicht weggewischt. Das ist auch nicht so, dass es nicht mehr zählt, dass es nicht mehr hart ist in dieser Welt. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, das, was verloren ist, zu suchen und zu retten. All diese Schwierigkeiten und Not auf mich zu nehmen und ich mache ein großes Pluszeichen davor. Jeder, der zu mir gehört, für den gilt dieses Plus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen, denen, die nach seinem Wahlspruch berufen sind. Wir können es oft noch nicht sehen, wir können es nicht fassen und nicht verstehen, aber es gilt. Der Herr ist mit dir und er setzt die Klammer und schreibt sein Plus davor. Amen. Amen. Vielen Dank euch.